Vielen Dank für eure musikalische Begleitung, sehr schön. So, was sagen denn die Leute eigentlich über mich, wenn ich sie frage oder wenn sie hinter meinem Rücken reden? Was sagen die Leute wohl über dich? Hast du mal da Gedanken gemacht? Ah, das ist eine tolle Köchin, bei der zum Mittagessen zu sein ist immer super. Das ist ein guter Mitarbeiter oder ein cooler Kollege. Das ist ein bisschen ein Draufgänger-Autofahrer oder ein guter Fußballer oder Volleyballer. Diese Person ist ein guter Zuhörer oder eine kreative Bastlerin. Gar nicht so einfach, oder? Über andere ein Urteil zu fällen, eine Aussage zu treffen. Bei unseren Puppen im Büro ist es wohl wahrscheinlich viel einfacher. Das ist einfach. Die können uns auch nicht widersprechen. Bei uns im Kids-Team-Büro leben 4 Puppen und die sind immer mit so dabei bei unseren Einsätzen. Da ist zum einen der Jimmy, der Freche mit der großen Klappe. Dann kommt der Sam, der ein bisschen Verpeilte, der nicht immer so alles mitbekommt. Der Leo dann, der Korrekte, der alles immer richtig machen will und nicht jeden Witz kapiert. Und dann ist noch Conny, das schüchterne Mädchen. Aber über Menschen eine Aussage zu treffen, eine Meinung zu haben, ist doch gar nicht so einfach. Vor allem dann nicht, wenn uns sogar diese Person vielleicht in die Augen schaut. Was sagst du über mich? Oder was sagen die anderen über mich? Nicht einfach. Eine Herausforderung, in die aber Jesus seine Jünger geführt hat, in diese Herausforderung. Wir wollen zusammen auf das Christusbekenntnis schauen, das in Matthäus 16, Vers 13 bis 20 steht, das Christusbekenntnis. Habe euch auch den Bibeltext mitgebracht nach der Luther-Übersetzung und lest es euch vor. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte sie: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelsreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Da gebot er seinen Jüngern, niemanden zu sagen, dass er der Christus sei. Jesus befindet sich also in diesem Gebiet in der Nähe von der Stadt Caesarea Philippi. Es liegt nordöstlich vom See Genezareth. Und in diesem Gebiet konnte Jesus und seine Jünger ein wenig zur Ruhe kommen. In diesem Gebiet waren sie außerhalb der Reichweite von Herodes Antipas, der ihm nachstellte, und auch dort waren sie außerhalb der Reichweite der religiösen jüdischen Führer, wo es ja doch so manchen Stress gab. Und nun hier stellt Jesus seinen Jüngern die Frage: Was sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Menschensohn, ein Titel für Jesus, ein alttestamentlicher Titel, Bezeichnung für den Messias. Jesus fragt erst gar nicht, was denken die Leute über mich? Ich meine, im nächsten Vers merken wir gleich, dass die Jünger ganz genau wissen, dass er sich meint. Und trotzdem wählt Jesus erstmal vielleicht so eine zurückhaltende Form, damit die Jünger vielleicht auch nicht irgendwie zu einer Antwort gedrängt werden. Die Jünger sollen ruhig frei überlegen und ehrlich antworten, deshalb vielleicht so diese zurückhaltende Formulierung. Was sagen die Leute? Die Jünger antworten vielleicht so das, was sie so gehört haben, was so die Menschen so von sich geben. Ja, manche sagen, du bist Johannes der Täufer. Gut, dann wäre Jesus ein vom Tod Wiedergekommener. Johannes der Täufer in der Zwischenzeit gestorben oder umgebracht worden. Nur sehr unlogisch eigentlich diese Aussage, weil Johannes der Täufer und Jesus haben ja viele Jahre auch gleichzeitig gelebt. Deswegen irgendwie eine komische Antwort zunächst mal, finde ich. Ah, du bist Elia. Damit wird Jesus so als ein Vorläufer für den Messias bezeichnet, ein Wegbereiter für den kommenden Messias. Oder du bist Jeremia oder ein anderer Prophet. Was ist so diese Gemeinsamkeit bei diesen Volksmeinungen? Alle sind sich irgendwie einig, Jesus ist was Besonderes. Er hatte eine besondere prophetische Gabe und irgendwie Vollmacht. Okay, irgendwas ist also schon an diesem Jesus dran. Jesus, der Prophet, also ein Bote Gottes, ja, das hatten nicht nur damals die Juden viele diese Meinung, das ist bis heute so im Judentum verankert, auch der Islam bezeichnet Jesus als einen Propheten. Aber genügt das? Genügt das, Jesus als einen besonderen Menschen zu kennzeichnen? Besondere Menschen, außergewöhnliche Menschen, die gab es ja schon immer und wird es auch immer geben auf unserem Planeten. Ich bin so ein bisschen sehr ein Sportler, mehr in der Zwischenzeit mehr vor dem Fernseher vielleicht wie früher. Aber es gab noch besondere Sportler, Michael Schumacher, eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Oder jetzt Robert Lewandowski mit seinem Rekord in dem Torjägerkanone zu gewinnen. Oder Maradona. Was haben die in Argentinien für einen Aufstand gemacht, als er gestorben ist. Aber auch in der Politik oder im Showbusiness. Es gibt immer irgendwelche besonderen Persönlichkeiten, außergewöhnliche Menschen. Natürlich. Ja, Jesus, du warst oder bist etwas Besonderes und irgendwie anders. Aber genügt das? Aber ihr, was sagt denn jetzt ihr, dass ich sei? Nun fragt Jesus ganz konkret seine Jünger. Nun können sie nicht mehr die Meinungen anderer Menschen wiedergeben, sondern jetzt werden sie herausgefordert, ihre eigene Meinung zu äußern. Es kommt zu dieser eigenen Entscheidung, zu der sie Jesus irgendwie hier führt. Aber ihr, jetzt ist es Jesus zunächst egal, was die anderen Menschen über ihn sagen oder denken. Jetzt will er von den Jüngern eine Aussage. Und so fordert uns eigentlich die Bibel bis heute heraus, eine Entscheidung zu treffen. Und so frage ich auch heute Morgen dich, wer ist Jesus für dich? Und zwar für dich ganz persönlich. Es geht nicht darum, die Meinungen von anderen Menschen zu übernehmen. Es geht nicht, die Meinung der Gemeindeleitung zu übernehmen oder die Meinung meiner Eltern, wo ich schon jahrelang irgendwie da aufgewachsen bin, sondern es geht um deine eigene Meinung, weil es geht hier ganz konkret um dich. Wer ist Jesus für dich? Petrus dann, der ja immer etwas Vorlauterin der Jüngerschar, spricht dann sein Christusbekenntnis aus. Diese Verse sind dann eben sozusagen als Christusbekenntnis, wurden das so identifiziert. Und Petrus spricht aus, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Christus ist eigentlich die griechische Variante von dem hebräischen Messias, auf Deutsch der Gesalbte. Alle drei Wörter die gleiche Bedeutung in den verschiedenen Sprachen. Jesus, du bist der Christus, so sagt Petrus. Du bist der Messias, du bist der Gesalbte. Es ist alles Prinzip der Titel für den Erlöser, der Titel für den Vollender, der Titel für den Retter der Welt, auf den man schon lange wartet, damals im Judentum. Aber dieser Titel wurde damit sozusagen verbunden mit dem Erlöser, der die Römer aus dem Land schmeißt, der die Besatzungsmacht der Römer rausschmeißt und das Volk Israel wieder in die Eigenständigkeit führt. Und das hat Jesus eben nicht getan. Und die zweite Aussage, Jesus, du bist Gottes Sohn. Was für ein Bekenntnis. Jesus, du bist der Christus, der Retter, der Vollender, der Erlöser. Und Jesus, du bist Gottes Sohn. Ist das auch dein Bekenntnis heute Morgen? Ist das dein Bekenntnis, wer Jesus für dich ist? Jesus, du bist Gottes Sohn. Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Und daran scheitern sich die Geister, daran nimmt die Welt Anstoß. Jesus als Propheten zu bezeichnen, Jesus als besonderen, außergewöhnlichen Menschen zu kennzeichnen, daran stört sich wohl niemand oder nur wenige. Jesus als Gottes Sohn zu bezeichnen, das scheidet die Geister bis heute. Die Juden haben das abgelehnt, die Menschen damals haben das nicht anerkannt. Die Aussage, ich bin Gottes Sohn, hat schlussendlich Jesus ans Kreuz gebracht. Und die dämonischen Geister haben das damals schon immer erkannt. In der dämonischen Welt war immer klar, dieser Jesus ist Gottes Sohn. Und dadurch hat er auch alle Vollmacht. Und im Neuen Testament wird das an vielen Stellen gekennzeichnet, wie das so wichtig ist, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und wie das auch ein entscheidendes Bekenntnis ist, auch für mich und für dich. Im Neuen Testament heißt es zum Beispiel, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Da wird von Gottes Sohn gesprochen, nicht von irgendeinem Glaube an einen besonderen Menschen oder an einen Propheten der Weltgeschichte, sondern an den Sohn Gottes. Und ich lade dich heute ein, dieses Bekenntnis vor Gott abzulegen. Vielleicht bist du schon viele Jahre mit Jesus unterwegs und dieses Bekenntnis ist auch nichts Neues für dich. Ja, aber ich möchte dich heute Morgen jetzt an dieser Stelle einladen, dieses Bekenntnis heute in deinen Gedanken, in deinem Herzen vor Gott abzulegen. Mal wieder. Oder vielleicht das erste Mal. Jesus, du bist Gottes Sohn. Jesus, du bist mein Christus. Jesus, du bist mein Erlöser und Retter. Jesus, du bist mein Messias. Dieses Bekenntnis hat aber auch einen Inhalt. Wie können wir diesen Inhalt formulieren als weiteres Bekenntnis an diesen Gott? Jesus, du bist für mich auf diese Welt gekommen. Jesus, du hast die Herrlichkeit des Himmels verlassen. Jesus, du hast für mich die Liebe Gottes sichtbar auf die Erde gebracht. Jesus, du hast dich für mich schlagen lassen. Die Spucke deiner Feinde hast du für mich ertragen. Für die Schmerzen, für die Folterung, für die Dornenkrone, all das hast du für mich aufgenommen, auf dich genommen. Jesus, du bist für mich am Kreuz gestorben. Jesus, du bist mein Erlöser, der mir meine Schuld vergibt. Jesus, du hast das Gericht Gottes, das mir zusteht, auf dich genommen. Jesus, du bist für mich in das Totenreich gegangen, hast den Teufel besiegt und bist auferstanden. Jesus, du bist mein Retter. Und dieses Bekenntnis dann wieder hat nochmal einen Schritt weiter Folgen. Folgen, die ich formulieren könnte: Jesus, ich gehöre dir. Jesus, ich glaube an dich. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich liebe dich. Und Jesus, ich glaube an deinen Namen. Dieses Bekenntnis ist das Bekenntnis, das mich vor dem ewigen Tod rettet. Dieses Bekenntnis erlöst mich. Dieses Bekenntnis befreit mich von Schuld und Sünde. Dieses Bekenntnis öffnet mir die Herrlichkeit und den Himmel. In Matthäus 10 heißt es: Wer sich zu mir bekennt, den werde ich vor dem Vater bekennen. Und in Apostelgeschichte 3: In keinem anderen, also in Jesus, in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen gerettet werden. Die Rettung durch mein Bekenntnis: Jesus, du bist mein Christus. Jesus, du bist Gottes Sohn. Und dann wünsche ich mir, dass dieses Bekenntnis mich und dich auch in die Ruhe führt, in die Zufriedenheit, in den Frieden mit Gott und in den Frieden mit mir selbst. Egal, was um mich herum passiert, egal, was mit mir passiert, das Bekenntnis ist mein Halt, meine Sicherheit, meine Zuversicht, mein Fundament, auf das ich mein Leben bauen darf. Dieses Bekenntnis ist nicht nur ein Ausblick in die Ewigkeit, sondern dieses Bekenntnis ist dein Fundament für heute und hier und jetzt. Und vielleicht fühlst du dich gerade wie so ein vom Wind hin und her gebeutelter Strohhalm, Grashalm. So viel Unruhe in deinem Leben, vielleicht Streit, Unfriede, Sorgen, Ängste, Unzufriedenheit. Dann lege heute dieses Bekenntnis vor Gott ab. Und dieses Bekenntnis ist das Fundament deines Lebens, das dich zur Ruhe führen darf. Egal, was um dich herum passiert. Jesus, du bist mein Christus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Stolz auf mich oder stolz auf dieses Bekenntnis brauche ich nicht sein. Nein, diese Erkenntnis über Jesus, die es dann zu dem Bekenntnis führt, das offenbart nur der Vater im Himmel. Und das macht Jesus dann dem Petrus sehr deutlich. Petrus, nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Dieses Christus-Bekenntnis kann nur vom Himmel kommen, kommt niemals aus der Menschenwelt. Wir Menschen, wir können Theologien erstellen, Theorien entwickeln, Religionen gründen. Aber allein Gott durch seinen Heiligen Geist kann mir die Wahrheit über Jesus offenbaren. Die Erkenntnis über Jesus und dann das Bekenntnis zu Jesus, das ist alles Offenbarung Gottes, ein Geschenk von Gott und alles nicht mein Verdienst. Deswegen ist es auch gut, dort, wo wir mit Menschen reden und wir Menschen zum Glauben an Jesus einladen, dann müssen wir immer beten, dass Gott diesen Menschen es offenbart. Nicht durch meine Worte und nicht durch das, sozusagen durch den Menschen selber kommt so ein Bekenntnis, sondern es kann nur durch die Offenbarung Gottes geschehen. Nur, weil es der Vater im Himmel schenkt. Das Gute aber daran ist, dass dieses Geschenk Gottes allen Menschen gilt. Dieses Geschenk Gottes steht allen Menschen zur Verfügung. Und so möchte auch Gott dir dieses Christusbekenntnis schenken, das sich dann zum Frieden führt und worüber du dich freuen darfst und auch dankbar sein darfst, dass Christus dir das geoffenbart hat. In den weiteren Versen bekommt Petrus einen Auftrag, der Auftrag an Petrus. Du bist Petrus, der Fels, und darauf will ich meine Gemeinde bauen. Es stecken hier so ein paar sehr interessante Details in diesen Versen drin. Zum ersten Mal im Neuen Testament wird das Wort Gemeinde erwähnt. Ekklesia, die Herausgerufene. Es ist das erste Mal, dass dieses Wort im Neuen Testament auftaucht. Und sofort mit der Verheißung, niemand wird diese Gemeinde überwinden, niemand wird diese Gemeinde auslöschen können. Was für eine tolle Verheißung, direkt an der ersten Erwähnung im Neuen Testament über die Gemeinde Jesu. Und ein weiteres wichtiges Detail, wo in der Kirchengeschichte auch so manche Missverständnisse hervorgerufen hat, ist dieser Fels. Petrus, du bist der Fels, darauf will ich meine Gemeinde bauen. Ja, natürlich, das stimmt. Und doch muss man hier eine Kleinigkeit oder ein Detail sehr genau betrachten. Der Fels ist eigentlich im Griechischen das Wort Petra. Petra ist der Fels, das Fundament, worauf ein Haus gebaut wird. Und dieser Fels, also griechisch Petra, kann nur Jesus sein. Das kann niemand anderes sein als Jesus alleine. Das Fundament, der Grundstein, der Eckstein der Gemeinde. Und hier in diesem griechischen Text steht eben nicht Petra für diesen entscheidenden ersten Grundstein, sondern hier steht das Wort Petros. Und Petros ist in Anführungsstrichen nur ein Felsstück. Ein Felsstück. Natürlich ist Petrus ein sehr, sehr bedeutender Felsbrocken. Ein großer Felsbrocken der Gemeinde. Deswegen auch die Verheißung und der Auftrag, den er hier bekommt von Jesus. Petrus hat die entscheidende Rolle gespielt bei der Gründung der ersten Gemeinde, hat die Pfingstpredigt gehalten, war Gründer und Gemeindeleiter der ersten Gemeinde, war der wichtigste Missionar unter den Juden, später durch Kirchenväter vermutet, auch erster Bischof von Antiochien und Gründer und Leiter der Gemeinde von Rom. Ja, Petrus, du bist ein riesengroßes Felsstück und darauf habe ich meine Gemeinde aufgebaut. Und doch ist Petrus nur ein Felsstück, ein Petros. Und genau das bist du auch. Wenn ich mich jetzt mit Petrus vergleiche, würde ich sagen, okay, ich bin vielleicht so ein kleines Steinchen. Und trotzdem gilt das auch mir und dir. Auch du bist so ein Petros, ein Felsstück im Bau der Gemeinde Jesu. Auch auf dich und auch durch dich wird und will Jesus seine Gemeinde bauen. Es kommt dann noch diese Aussage mit diesem, was du auf Erden binden wirst, soll im Himmel gebunden sein, was du auf Erden lösen wirst, soll im Himmel gelöst sein. Auch wichtig hier ist zu sehen, dass Petrus nicht der Machthaber des Himmels ist, sondern er ist auch nur ein Bote Gottes, auch nur ein Diener Gottes, ein Stellvertreter Gottes auf Erden, so wie ich und so wie du. Dieses Lösen und Binden, das hängt mit der Sündenvergebung zusammen. Es ist hier ein juristischer Begriff, das bedeutet eigentlich Schuld feststellen und Schuld vergeben. Und auch hier, natürlich ist Petrus nicht der, der Schuld vergeben kann. Das kann nur Jesus. Aber Petrus bekommt hier die Zusage, die aber dann auch mir und dir gilt, dass wir Sündenvergebung im Namen von Jesus anderen Menschen zusprechen dürfen. Wir dürfen im Namen von Jesus Sündenvergebung zusprechen durch Jesus. Wir dürfen aber auch oder müssen aber auch sagen, dass dort, wo das erlösende Evangelium abgelehnt wird, auch die Menschen in ihren Sünden gebunden sind bis in die Ewigkeit. Und das zeigt hier nochmal diese wichtige Entscheidung hier auf Erden. Wie lautet eigentlich mein Christusbekenntnis? Wie ist dein Christusbekenntnis? Und dieses Christusbekenntnis, das hat Auswirkungen auf mein Jetzt und auf mein Heute. Es hat Auswirkungen auf mein Umfeld, auf mein Verhalten. Es hat Auswirkungen auf meine Zukunft hier auf Erden und auf die Ewigkeit. Christusbekenntnis, ja, Jesus, du bist mein Christus. Ja, Jesus, du bist wirklich Gottes Sohn. Ja, Jesus, du bist mein Retter. Ja, Jesus, ich glaube an deinen Namen. Amen. Beten wir zusammen. Ja, ihr seid es gewohnt aufzustehen, oder es war euch wahrscheinlich üblich so, dann lade ich euch dazu ein, wem es möglich ist. Danke, Herr Jesus, dass du es mir und dass du uns diese Erkenntnis geoffenbart hast. Danke, dass es nicht mein Verdienst ist, mein Können oder meine Intelligenz, dich zu erkennen, sondern dass es einzig und allein eine Offenbarung Gottes ist. Und ich danke dir, dass du mir und dass du uns das geoffenbart hast, dass wir dich erkennen durften und dass wir dich bekennen dürfen. Danke, Herr Jesus, dass du mein Erlöser bist. Danke, Herr Jesus, dass du mein Christus bist, mein Retter. Danke, Jesus, dass du wirklich Gottes Sohn bist. Und danke, dass ich durch dieses Geschenk von dir ein Kind Gottes sein darf, ein erlöster Mensch, der auch in Ewigkeit bei dir sein wird und bei dir leben darf. Und ich danke dir, dass dieses Bekenntnis, das wir vielleicht jetzt hier im Stillen abgelegt haben oder auch mal Gelegenheiten haben, wo wir das öffentlich bekennen, uns wirklich Halt gibt in unserem Leben, uns Sicherheit gibt, zu wissen, wo wir hingehören, worauf wir unser Leben bauen. Ich danke dir, dass das ja, mich zur Ruhe führt, zur Zufriedenheit führt, mir Geborgenheit schenkt. Danke, dass ich durch deine Gnade dieses Christusbekenntnis aussprechen darf. Amen. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Das ist ein Lied, das ich mir gewünscht habe, dass dann die Band bereit war, es auf sich zu nehmen oder vielleicht auch nichts Unbekanntes ist, glaube ich. Ein richtig schönes Lied, wo das jetzt eigentlich nochmal wiederholt wird, wo du jetzt auch hinter der Maske auch laut, nicht nur im Stillen und im Herzen, dieses Bekenntnis singen darfst. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Und ich wage jetzt mal ich lehne mich ein bisschen zum Fenster raus. Ich würde sehr gern euch ermutigen, dieses Lied im Stehen zu singen. Weil ich glaube, dieses Bekenntnis, ist meine Meinung, muss im Stehen vor Jesus abgelegt werden. Und ich lade euch dazu ein, das Lied jetzt ganz bewusst im Herzen zu singen und dadurch auch dein Bekenntnis zu Jesus zum Ausdruck zu bringen.